Willkommen bei Starke Frauen, dem Podcast über weibliche Stärke, neue Wege und mutige Vorbilder. An meiner Seite ist heute nicht die wunderbare, großherzige Katrin Jakob, sondern die großartige, wundervolle Bettina Leidl. Denn heute geht es um ein Thema, das jede von uns täglich begleitet und trotzdem oft voller Schuld, Regeln und Mythen ist. Das wunderbare Thema Ernährung. Mein Lieblingszitat von Bettina lautet: Essen ist keine Disziplinfrage, sondern ein Schlüssel zu hormoneller Balance, Energie und Selbstfürsorge. Bettina Leidl ist Autorin von Healthy Food, Happy Me und schön, dass du da bist, liebe Bettina.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Wir starten in unserem Podcast ja immer so ein bisschen in der Kindheit, um mal zu verstehen, was hat dich eigentlich so geprägt? Und Bettina, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, welche Rolle spielte Essen bei euch zu Hause? Also war es eher so Genuss oder Kontrolle oder eher so Nebensache?
Wirklich Nebensache. Es hat gar keine große Rolle gespielt. Das war, also Essen musste zu Hause bei uns, wir waren drei Kinder, das musste irgendwie auch ins Budget passen und ja, es gab nicht so dieses, also ich habe nicht zu Hause gelernt, wie man gesund kocht, das musste ich mir später dann selber beibringen, sondern meinen Eltern war es hauptsächlich wichtig, dass gemeinsam gegessen wurde. Also so, dass das Mittagessen dann in meinen Schwestern und meiner Mutter war und abends, wenn mein Vater dabei kam, das war heilig. Mhm. Aber so, was auf dem Tisch kam, das war eher so, ja, was war denn eigentlich noch im, ja, in der Kasse drin? Das war ja auch so die Zeit, weißt du, von Knorrfix. Also so Maggi und Knorrtüten aufreißen und super schnell kochen, das war quasi so, damit bin ich groß geworden.
Okay, ja, krass, stimmt. Maggi mochte meine Mutter immer nicht, deswegen gab es bei uns kein Maggi, aber ja. Gab es frühe Momente, in denen du gemerkt hast, mein Körper funktioniert anders, ist irgendwie sensibler oder irgendwas?
Ja, also ich habe ja ein Lipidem und ich bin aber so Generation spätes Lipidem. Also Lipidem hast du ja quasi schon ab der Pubertät, aber ich habe die Diagnose sehr spät bekommen. Also eigentlich erst nach dem Ziehen der Spirale, nachdem das ganze Kinderthema schon abgeschlossen ist, da kam das erst zum Vorschein bei mir. Aber ich habe schon früh dieses Thema gemerkt, dass mein Körper sehr stark auf Essen reagiert, indem er speichert. Also das hat mich auch in so eine krasse Diäthistorie reingebracht, weil ich wollte ja immer gärtenschlank sein. Das war das oberste Ziel für mich, ne? Genauso schlank wie alle anderen zu sein und hatte aber immer so diese Sanduhrfigur, ne? Und von daher habe ich das sehr, sehr früh gemerkt, dass ich die Sahnetorte nur anschauen muss, damit sie auf meiner Hüfte landet.
Und sag mal, magst du für unsere Zuhörenden und jetzt heute ja auch Zuschauenden nochmal erzählen, was das genau ist für eine Krankheit oder Erkrankung?
Ja, also ein Lipidem ist eine Erkrankung, die eigentlich fast zu 99,9% nur Frauen betrifft. Sie ist gar nicht so selten, weil sie betrifft so jede zehnte Frau, sagt man. Es ist eine chronische Fettverteilungsstörung, wo dein Körper irgendwie in diesen Pubertätsphasen, man weiß noch nicht genau, wie es wirklich entsteht, aber der fängt an, Fettzellen zu produzieren. Das heißt, diese Fettzellen fangen an zu wachsen, die vergrößern sich und es entsteht auch in diesen Fettzellen so eine chronische Entzündung, was dann dazu führt, dass nicht einfach nur dein Körperbild sich verändert, also du wirst einfach kräftiger. Es gibt natürlich auch schlanke Lipödeme, das gibt es auch. Die Frauen haben es dann immer noch schwieriger, weil Lipödem immer so ein bisschen mit Körperfülle assoziiert wird. Aber das Wichtige ist eigentlich auch, dass es eine schmerzhafte Erkrankung ist, also eine Erkrankung, die sehr berührungsempfindlich ist. Du hast ständig blaue Flecke irgendwo und du weißt gar nicht, wo hast du dich gerade wieder gestoßen, also so lila Oschis überall. Du hast Wassereinlagerungen, ja, das ist so, und der Schmerz ist halt da. Ich sag immer so, für mich ist sehr stark immer gewesen das Thema diese Schwere in den Beinen, dass man sich das so vorstellen muss, als hättest du rechts und am linken Fuß deinen Fuß in so einen Betoneimer einbetoniert und mit dem würdest du durch die Gegend gehen. Also gerade wenn du Treppen steigst und so, hast du halt dieses schwere Gefühl. Also ne? Alles geht immer ein bisschen schwieriger mit einem Lipidem.
Ja, vielen, vielen Dank. Und sag mal, wie wurde in deiner Familie über Körper oder auch Gesundheit oder auch vielleicht sogar Weiblichkeit gesprochen?
Gar nicht, muss ich sagen. Gar nicht. Das war eigentlich irgendwie so ein Thema, das wurde ziemlich totgeschwiegen. So, das war vielleicht auch nicht so die Generation. Ich bin ja schon 52. Das war so die Mitte der 80er Jahre. Und da fand Aufklärung oder überhaupt dieses ganze Körpergefühl, das fand in der Bravo statt durch Dr. Sommer. Ne? Also da hat man seine ganzen Informationen
herbekommen. Auch in den 90ern. Du beschreibst ja heute Ernährung sehr liebevoll und auch sehr undogmatisch. Ne? Bis zu dem Rausnehmen der Spirale und bis zum Erfolgen der Krankheit. Wie war da dein eigener Weg geprägt von dem Thema Ernährung und Gesundheit? Oder auch dann das Thema Hormone, ne?
Ja, also es war schon ein sehr schmerzhafter Weg für mich, weil ich ja immer dieses große Dogma hatte, extrem schlank sein zu müssen, weil mein Körper halt so nicht reagiert hat, wie er wollte. Das heißt, ich habe eigentlich permanent Diät gemacht. Ne? Mhm. Ich kenne, glaube ich, mein Körper kennt jegliche Diäten, die es irgendwie noch gibt. Also typischer Salatplattlutscher war ich, so ohne Dressing am besten. Ne? Und konnte aber so mit viel Sport und viel Bewegung und wenig essen, meine Figur, ich hatte immer so diese Zahl, es darf nie über 50 Kilo sein, ne? So.
Krass.
Ich bin, ja,
wie groß bist du?
Ja, ich bin auch nur 1,58, muss man dazu sagen, ne?
Okay.
Und das war so.
Das beruhigt mich gerade.
Genau, meine magische, festgesetzte Grenze. Und ich habe immer versucht, darunter zu bleiben. Und ich war nie wirklich zufrieden mit mir, auch wenn ich mir heute Bilder anschaue und denke, boah, meine Güte, warum hast du dich zu diesem Zeitpunkt so unwohl in deinem Körper gefühlt? Das ist doch crazy, ne? So, aber es war wirklich eine lange, lange Historie. Und als dann dieses Lipödem bei mir ausgebrochen ist, hat sich ja mein Körper komplett verändert. Also ich bin binnen 2 Jahren von diesen 59 Kilo auf über 100 Kilo gewachsen, sag ich mal. Ich habe mich verdoppelt. Und für mich war das wie der Verlust meiner Identität, weil meine Identität bestand in meinem Körperbild, so wie ich es hätte gerne haben wollen. Ne?
Ja.
Und das war wie wenn du in den Spiegel schaust und du siehst, da ist irgendwie so ein Gesicht, das kennst du noch halbwegs, aber irgendwo unter diesem Mantel bist du vergraben. Ne? Und das war für mich ein sehr harter Weg, diese Akzeptanz zu bekommen, dass ja mein Körper, also mein Körper ist ja mein Zuhause, der trägt mich. Also, aber dass ich das akzeptiere für mich. Und das war wirklich ein schmerzhafter Weg und auch ein langer Weg.
Das glaube ich. Und ein tolles Vorbild, ne? Also auch, ich habe das mit Hashimoto, ne? Das ist die Autoimmunerkrankung, wo die Schilddrüse sich halt selber zerstört. Ja. Und bei mir, ich kenne das genauso, ne? Also mir konntest du auch zugucken, wenn du jetzt ein Bild von vor, ich glaube, 10 Jahren nimmst zu heute, gleiche Geschichte wie bei dir, ne? Mhm. Und das ist echt eine hohe Kunst und immer noch auch für mich tatsächlich eine Schwierigkeit, das manchmal so zu akzeptieren, sich im Spiegel anzusehen, zu sagen, ja Jutti, jetzt siehst du anders aus als vor 10 Jahren. Und du schreibst sehr offen über eigene Beschwerden in deinem Buch, ne? Wie jetzt Lipödem, aber auch Migräne, hormonelle Probleme. Und wann kam der Moment, an dem du wusstest, ich muss verstehen, was in meinem Körper passiert?
Das war wirklich bei dieser krassen Entgleisung. Also ich habe Chemie studiert, habe auch im Bereich Ernährung gearbeitet, habe auch vor dem Chemiestudium so diese Chemie aus der Pike zwar gelernt. Ich habe erst eine Laborantenausbildung gemacht, später einen Lebensmitteltechniker, habe auch in dem Bereich gearbeitet von Ernährung, viele Ernährungsvorträge teilweise in verschiedenen Positionen dann auch so gehabt, wo ich eher so in künstliche Ernährung unterwegs war, aber wo ich dann selber mir nicht mehr helfen konnte. Ne? Da habe ich ja so an mir gezweifelt und gesagt, Mensch, du weißt doch, wie das geht. Warum kriegst du das nicht in den Griff? Und in so einer Phase hat mir auch keiner geglaubt. Also das ging dann so weit, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja von Pontius zu Pilatus gerannt. Jeder hat gesagt, machen Sie mal mehr Sport und essen Sie weniger. Und ich habe gedacht, ja, was noch weniger? Und dann ging das so weit, dass ich mir ja teilweise Hosen gekauft habe und 14 Tage später haben diese Hosen nicht mehr gepasst.
Wahnsinn.
Und dann ging das so weit, dass mein Mann zu mir gesagt hat, ja, hallo, du musst ja heimlich essen. Das ist ja nicht normal. kein Mensch kann doch in dieser kurzen Zeit so viel zunehmen. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Irgendwas muss mit mir los sein. Also ich verstehe es nicht. Und ich kannte auch diese Erkrankung gar nicht so, ne? Und ich habe dann wirklich, das war bei mir auch so eine Zufallsdiagnose, die ich dann so mal so nebenbei bekommen habe, wo ich mich dann mit dieser Erkrankung dann auch beschäftigt habe und gesagt, okay, das war erstmal eine Riesenerleichterung von mir, weil ich dachte mir, ha, dann bin ich nicht schuld, ne? Da gibt's ja was, weshalb sich mein Körper so verändert, und habe dann quasi angefangen, so Studien zu lesen. Was gibt's? Ich habe das quasi aufgesaugt, ne? Also was kann man wirklich tun? Wie sollte man sich ernähren? Und das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Also da hat man auch noch nicht so viel gefunden. Heute, wenn du anti-entzündliche Ernährung in Instagram eingibst, findest du super viel. Zu meiner Zeit damals extrem wenig. Und ich habe dann so kanadische Studien gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt doktor ich mal rum. Na, also ich fange jetzt einfach mal an, Sachen aus meiner Ernährung rauszutun. Das war dann am Anfang auch nicht so einfach, weil am Ende meiner Liste blieb dann eigentlich nicht mehr übrig, was ich gerne gegessen habe. Ne? Und aber es war für mich der richtige Weg. Also ich habe dann relativ schnell, du hast ja eben auch schon angesprochen, ich hatte auch Migräneattacken, die dann auf dem Weg der Karriereleiter noch so dazu kamen.
Wahnsinn.
Und aber ich bin auch so ein kleiner, so ein Stresser gewesen. Ne? Ich habe alles immer super arg an mich rangelassen. Ich hatte riesen perfektionistische Ansprüche an mich selber. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich quasi mein ganzes System habe ich gegen die Wand gefahren, ja, dadurch, ne? Und ich habe als allererstes diese Klarheit im Kopf gemerkt, ne? Also nachdem ich dann so 3-4 Wochen in dieser Ernährungsumstellung war, bin ich irgendwie so da gesessen mit so einer Tasse Tee und habe gedacht, boah, du hast einen klaren Kopf. Also dieses, du hast einen klaren Kopf, wie sich das überhaupt ausfühlt, weil ich hatte immer so das Gefühl, wie durch so einen Nebel zu denken. Ne?
Brain Fog, ne?
Ja, Brain Fog. Total klassischer Brain Fog, aber der ist dir ja gar nicht bewusst, weil du fühlst den ja nicht irgendwie. Erst wenn er dann weg ist, denkst du, oh, klar, ich merke alles so, ne? Und das war halt echt für mich so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das hinkriege, dann kann ich auch noch weitermachen, ne? Das hat mich dann motiviert, angespornt. Dann wurde es dann plötzlich nicht mehr zum Verzicht für mich, sondern es wurde zu einer richtigen Mission, zu so einer Aufgabe. Ich krieg das irgendwie in den Griff. Ja, das war auch so. Die Ernährung hat mir dann so das Gefühl gegeben, ich habe sowas in der Hand, was ich selber machen kann, ne?
Ja, und wie war das für dich, als du aufgehört hast, deinen Körper zu bekämpfen und ihn eher angefangen hast, jetzt über die Ernährung zu unterstützen?
Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist immer noch ein Projekt. Es gibt auch heute noch Tage. Ich glaube, ich würde lügen, und ich glaube, das weiß auch jeder. Es gibt immer diese Tage, wo du denkst, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, aber es hat sich so viel für mich verändert, weil ich bin heute schmerzfrei mit meinem Lipidem. Ich würde, wenn ich den Instagram-Kanal nicht hätte, ich würde gar nicht darüber nachdenken, weil dieses Gefühl weg ist. Ich habe ganz selten Kopfschmerzen und noch seltener Migräne. Und wenn ich die habe,
so wertvoll,
dann weiß ich, ich bin selber dran schuld. Also ich habe zu wenig getrunken, ich habe mir viel Stress gemacht, ich habe unregelmäßig gegessen und habe mich wahrscheinlich über alles Mögliche in der Welt aufgeregt. Und dann kriege ich halt auch mal so eine Migräne. Ne? Aber sie begleitet mich nicht mehr in meinem Daily Life. Und das ist halt so eine krasse Verbesserung.
Ja. Total wertvoll. Ich habe auch sehr viele Freundinnen, die immer wieder an Migräne leiden, ne? Also teilweise auch so stark, dass sie sich dann halt in einen dunklen Raum, Stille und einfach nur Augen zu. Das ist schon eine Einschränkung, ne?
Das ist ein sehr krasser Schmerz, Migräne, den kann sich auch keiner vorstellen. Der geht ja so weit, dass du manchmal deinen Kopf gegen die Wand schlagen möchtest. So stark ist dieser Schmerz, ne?
Und wenn viele Frauen das Wort Hormone hören, dann denken sie immer sofort an was Kompliziertes, etwas noch sehr Unerforschtes auch teilweise. Ne? Wie erklärst du hormonelle Balance so, dass sie greifbar wird oder greifbarer?
Ja, also Hormone ist gar nicht so was Kompliziertes. Die meisten Leute denken ja, also gerade wir Frauen, erstmal an Sexualhormone. Ne? Aber das Hormone sind ja etwas in unserem Körper, was quasi alles reguliert. Ob das jetzt der Blutzucker ist, ob das mein Gewicht reduziert, wie die Schilddrüse arbeitet. Das ist ja quasi das Gesamtregelwerk und man kann sich das einfach so vorstellen, so eine hormonelle Balance heißt nicht, dass alles super perfekt ist, sondern dass der Körper noch so Regulierungen machen kann. Also der kann noch ausgleichen. Wenn ich mal zu viel Stress hat, kann er die verschiedenen Achsen wieder ins Gleichgewicht bekommen. Und da muss man sich wieder, ich sage immer, das ist wie so ein Konzert. Ich gehe in ein schönes Konzert und mein Gehirn ist der Dirigent, der steuert die Hormone. Die Hormone sind die einzelnen Instrumente und mein Körper ist das Organ, wo die Musik herauskommt. Und auch dann kann auch mal ein Instrument einen schiefen Ton machen. Aber insgesamt ist das System so, dass das wieder ausgeglichen wird. Und das ist dann im Grunde genommen eine hormonelle Balance.
Cool. Cool, jetzt habe ich es verstanden. Danke dir. Und du sprichst ja viel auch über stille Entzündungen, ne? Also was genau passiert da im Körper und warum betrifft das besonders Frauen?
Also erstmal muss man sagen, Entzündung wird ja manchmal auch so, ist was ganz, ganz Schlimmes. Also eine Entzündung per se ist was ganz Normales. Und es ist auch total wichtig, dass wir Entzündung in unserem Körper regulieren können, weil sonst würden wir alle sterben. Weil wenn ich mir schon in den Finger schneide, ist es eine Entzündung. Wenn ich Schnupfen habe und mir die Nase anschwillt, ist es eine Entzündung, die mein Körper reguliert. Das heißt, es ist was völlig Normales für meinen Körper. Aber das, was halt eher schlecht ist, sind die stillen Entzündungen, wenn alles zu viel ist. Also quasi alles ist aus dem Konzept geraten. Eine Drüse funktioniert nicht mehr so, es gibt eine Erkrankung. Und das kann man sich eigentlich auch so vorstellen, wie wenn man sagt, also ich habe halt so einen dauernden Reiz auf mein Immunsystem gehabt. Wie wenn du bist auf der Arbeit und 10 Leute sind krank und nur noch die Verbliebenen müssen die ganze Arbeit machen, ne? Und alle sind komplett überlastet, überfordert und es geht vielleicht über ein halbes, über ein Jahr, der Chef stellt keine neuen Leute ein. Dann habe ich einfach das Thema, dass Fehler passieren, weil unter Überarbeitung, unter Stress passieren Fehler und das passiert genauso in unserem Immunsystem. Also es entgleisen Dinge, der Körper kann dann auch mal körpereigenes Gewebe angreifen, es entstehen Erkrankungen. Und wenn ich in diesen stillen Entzündungsreaktionen bin, funktioniert mein Körper ganz anders. Und bei uns Frauen ist es nochmal wichtiger, weil wir reagieren ja anders. Also erstmal ist unser Immunsystem reaktiver wie das von Männern. Wir haben mehr Fettgewebe und Fettgewebe ist auch ein Hormonorgan. Also es ist nicht einfach nur so ein Puffer. Im Fettgewebe werden auch Hormone produziert. Das heißt, wir haben den Zyklus, wir haben diese Schwankungen und wenn man so die Zyklusphasen durchgibt, gibt es auch zyklische Phasen, wie zum Beispiel die Lutealphase. Da entsteht schon automatisch ein bisschen eine höhere Entzündungsneigung, die ist ganz normal. Und dann haben wir noch diese Östrogene. Ne? Östrogene per se hört man ja auch, sind Entzündungshemd. Aber wenn Östrogene entgleisen, kann das wieder auch ins Gegenteil überschwappen. Also dann kann auch wieder sowas entzündungsfördernd sein, wenn ich einfach zu hohe Östrogene in meinem Körper habe, weil der Körper sie dann vielleicht auch nicht mehr richtig rausbekommt, wenn meine Leber noch nicht richtig arbeitet, mein Darm nicht und ich habe zu viel freies Östrogen dann im Blutkreislauf. Und all das ist halt viel komplexer wie bei Männern. Und deswegen merken wir stille Entzündung auch stärker. Also wir merken vielleicht mehr Schmerz. Wir merken die Entzündungsreaktion auch stärker wie jetzt ein Mann. Wir haben oft Wassereinlagerungen dann. Wir sind komplett abgeschlagen, ne? Und dieses komplexe Bild ist für uns nochmal, ja, durch den Zyklus und allem halt schwieriger wie für Männer. Deswegen ist eine hormonelle Balance für uns Frauen auch besonders wichtig, ne?
Okay. Und wie kann ich vermeiden, dass der Östrogenspiegel jetzt exorbitant steigt? Hast du da?
Ja, zum einen natürlich, ich sag mal, ich habe einen guten Frauenarzt. Also es kommt ja drauf an, in welcher Lebensphase ich mich ja auch befinde, ne? Also sag ich mal, ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich kann über die zyklische Ernährung da ein bisschen meine Symptome abpuffern, die ich vielleicht habe, starke Regelschmerzen oder solche Sachen, ne? Dann kann ich über Ernährung auch ein bisschen was machen. Wenn ich im Wechsel dann bin, ich komme in die Wechseljahre, das ganze System verändert sich, Hormone verändern sich dann ein bisschen, ne? Ernährung ist dann ein Teil eines Konzeptes. Aber da sage ich dann so, da kommt dann auch noch viel hinzu über den Lifestyle, über die Bewegung, über Krafttraining, dass ich vielleicht auch Hormone wieder zuführe, um Beschwerden dann abzupuffern. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest.
Mhm. Okay, das finde ich wahrscheinlich alles in deinem Buch dann erklärt, ne?
Ja,
genau. Gut, ein kleiner Cliffhanger. Was sind aus deiner Sicht denn die größten Ernährungsmythen, die Frauen eher schaden als helfen?
Oh, Fett macht Fett. Unsere Hormonproduktion brauchen wir einfach die guten Fette. Ja, also jetzt vielleicht nicht gerade so die dicke Butter auf dem Brot, ne? Aber jetzt so schön die Omega-3-Fettsäuren oder die guten Fette, ne, aus dem Olivenöl und so, die brauchen wir einfach. Oder wir Frauen brauchen auch Kohlehydrate, ne? Also wir sind ja auch manchmal so, dass wir sagen, oh, essen wir lieber die Tomate Mozzarella wie die Teller Pasta, obwohl beides vielleicht den gleichen Kaloriengehalt hat. Und sparen uns auch Kohlenhydrate weg. Also da kommt es auch wieder nur drauf an, dass du ein gutes Kohlenhydrat isst, weil brauchst du einfach auch für deinen Körper, ne? Für die Hormonproduktion. Wir brauchen die Proteine. Wir Frauen essen viel zu wenig Proteine, weil wir immer denken, ja, Protein ist was für die Muckibilder, ne? Aber wir brauchen sie genauso, ne? Wir haben viele Baustoffe, die wir für unseren Körper halt brauchen.
Bettina, ich habe noch nie von guten Kohlenhydraten gehört. Was sind denn gute Kohlenhydrate?
Gute Kohlenhydrate sind im Grunde die den Blutzuckerspiegel nicht so anhauen, ne? Also du kannst ja jetzt quasi den Teller weiße Pasta essen, ohne irgendwas dazu mit ein bisschen Tomatensauce. Dann hast du natürlich so diesen Ausschlag auf dein Insulin und du hast diesen Anstieg des Blutzuckerspiegels sehr, sehr stark. Und wenn ich jetzt 20 Jahre alt bin, gesund, dann kann mein Körper das alles ab. Aber habe ich vielleicht eine Autoimmunerkrankung oder ich bin in den Wechseljahren, dann puffert mein Körper das nicht mehr so ab, weil er das Insulin, was ausgeschüttet wird, viel schlechter in die Zellen bekommt. Und dann ist es zum Beispiel besser, wir würden jetzt die Vollkornpasta essen oder noch besser, wir würden vielleicht sogar uns an Nudeln aus Hülsenfrüchten dran trauen und da mal probieren, weil wir dann auch noch die Proteine bekommen. Und wenn wir einen Teller uns anrichten, sollten wir Frauen auch immer darauf achten, dass wir eine Proteinquelle drauf haben, weil das eben dieses abpuffert, dass uns der Blutzuckerspiegel immer hoch steigt, weil mit jeder, sage ich mal, Blutzuckerspitze ist ja völlig normal, dass der Blutzuckerspiegel sich immer bewegt mit dem, was ich esse. Aber wenn er halt immer so hoch geht, nicht mehr ganz runter geht und wieder hoch und ich habe dieses Treppending, ne, es geht immer weiter hoch, dann fördere ich halt einfach diese Entzündungslast in meinem Körper. Das macht dann kann Krankheitssymptome dann wieder verstärken, ne? Und das ist dann angefangen von einer Hautkrankheit bis hin zu einer Schilddrüsenerkrankung oder einer rheumatischen Erkrankung ist es eigentlich das Allerwichtigste, dass ich versuche, meine Ernährung so zu gestalten, dass ich so einen schönen, stabilen Blutzucker habe.
Ja, ich habe mal vor einigen Zeiten gelernt, der halbe Teller, und das ist egal, ob es Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot ist, halber Teller soll Gemüse sein, Viertelteller soll Kohlenhydrate sein und Viertelteller soll Proteine sein. Ist das noch richtig?
Perfekt. Dann bist du auch schon anti-entzündlich.
Ich sollte mich nur daran halten.
Ja.
Bettina, warum ist Kalorienzählen denn eigentlich so oft der falsche Fokus? Also gerade für Frauen auch mit Zyklus?
Weil, ist ja logisch, ich schau dir zwei Teller an, beide Teller haben 500 Kalorien, da kann was komplett anderes drauf sein und das eine hat eine richtige Auswirkung, weil Hormone, haben wir ja jetzt auch vorhin schon mal gesagt, ist auch der Blutzucker, Insulin ist ein Hormon, was in unserem Stoffwechsel quasi sich verändern kann und dann kann es halt sein, dass dieser weiße Teller mit Pasta, die, sagen wir mal, der hat vielleicht 500 Kalorien. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich einen Teller, Da ist ganz, ganz viel Gemüse drauf und da ist vielleicht eine schöne Proteinquelle drauf. Da sind Kichererbsen drauf, Linsen. Der hat auch 500 Kalorien, aber die Auswirkung von dem, was in unserem Körper passiert, ist völlig anders. Und deswegen ist dieses reine auf Kalorien fokussieren, ist eigentlich Blödsinn. Also ich muss mich eher auf die Nährstoffe auf meinen Teller fokussieren, auf wie auf diese Zahl, dass ich jetzt sage, ich esse morgens, mittags, abends nur noch 500 Kalorien.
Mega. Ich glaube, das ist ein total guter Aha-Moment jetzt gerade für viele Zuhörenden und Zuschauenden hoffentlich. Und nochmal auf dein Buch zu sprechen zu kommen. Dein Buch fühlt sich an wie ein Gegenentwurf zur klassischen Diätlogik. Aber was macht auch eine Diätkultur mit Frauen, also körperlich wie aber auch mental?
Also wenn du immer hungrig bist, hast du erstmal ganz schlechte Laune, oder? Mhm. Und dann entfremdet dich das ja auch total von deinem Körper. Du reduzierst dich so auf dieses Essen. Und also überhaupt, du nimmst dir ja auch so jegliche, ich finde immer auch so ein bisschen diese Selbstachtung, diese Selbstliebe, die du dir geben kannst, indem du gut isst, ne? Und ja. Diäten, ich weiß nicht. Wir werden halt natürlich schon von klein an, als kleines Mädchen werden wir einfach hübsch gemacht. Wir kriegen Zöpfchen, wir kriegen Schleifchen, schöne Kleidchen an. Wir werden so auf dieses Bild gepresst, so schön sein zu müssen, statt uns so ein bisschen darauf zu fokussieren, dass ja wahre Schönheit auch von innen kommt, auf das, was ich so ausstrahle. Also genau. Ich kenne ganz viele tolle Frauen, die entsprechen nicht 90, 60, 90, aber das sind so schöne Frauen, also weil die strahlen die Schönheit aus. Weißt du, was ich meine?
Ja, 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 total. Genau, also total, ich muss dir einfach so beipflichten, ne? Also ich habe, wenn ich Workshops gebe für Frauen, dann sage ich auch immer, ich wünsche mir, dass ihr jetzt als Hausaufgabe mitnehmt, anderen Frauen ein Kompliment zu machen. Und das geht nicht über Kleidung, es geht nicht über Optik, nicht über Schminke, ne, sondern sagt, Mensch, toller Witz oder wahnsinnig tolle Ausstrahlung oder klasse Vortrag inhaltlich, ne? Also geht auf die Intelligenz auch der Frauen und nicht auf die Objekt, auf die Frau als Objekt, genau. Und du betonst auch immer wieder, es geht ja nicht um Verzicht, sondern um Versorgung, ne? Also was verändert sich, wenn Frauen so auf das Essen schauen?
Ich glaube, die ganze Beziehung zu deinem Körper verändert sich. Weil du dir selbst mehr wert bist. Du achtest mehr auf dich. Also wir Frauen haben das ja sowieso so ein bisschen, dass wir ich weiß nicht, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ganz viel haben wir dieses Thema, dass wir uns so hinten anstellen, weil wir machen die ganze Care-Arbeit. Wir kümmern uns um Familie, machen nebenbei Karriere, holen die Kinder von der Schule ab, bringen die zum Sport. Dann hetzen wir noch irgendwie so zum Sport oder wir sind zu müde, fallen auf die Couch. Und dann, wenn wir was kochen, dann achten wir immer drauf, dass die Kinder glücklich sind und der Ehemann glücklich ist, aber für uns selber. Wir kommen
die Mikrowellenpommes.
Ja, vor uns kommt meistens noch der Hund und die Katze. So, ne? Und von daher ist es, sich gut zu ernähren, ist quasi auch so Selbstliebe, Selbstachtung. Ne?
Ja, total. Absolut. Ich meine, das ist statistisch auch erwiesen. Ne? Also es gibt genügend Belege dafür, was du auch gerade gesagt hast, dass es einen überwiegenden Teil der Frauen betrifft. Viele unserer Zuhörenden denken jetzt vielleicht, klingt gut, aber, so wie Bettina gerade gesagt hat, ganz richtig, ich habe einfach keine Zeit. Was antwortest du ihnen?
Prioritätensache, oder? Also ich finde... Also es ist wirklich eine Prioritätensache und auch, man kann alles so gestalten, dass es für jeden passt. Also ich bin überhaupt null der Meal-Prep-Typ. Wenn ich jetzt versuchen würde, mich in Meal-Prep reinzuzwingen, würde ich es genau 2 Wochen durchhalten, dann wäre ich so genervt und dann würde ich komplett rausfallen, weil ich bin niemand, der gerne plant. Ich entscheide auch gern spontan, was ich essen möchte und ich mag das dann für vielleicht gar nicht, was ich da vorbereitet habe. Und es ist mir sowieso schon alles zu stressig, weil mein einziger Tag für mich, der so mein eigener Tag ist, ist der Sonntag. Und wenn ich den dann auch noch in der Küche verbringe, um irgendwie Schachteln Meal Prep zu machen, das wäre für mich der größte Horror. Wenn aber jemand super gerne plant, dann ist Meal Prep super für den. Ne? Also, und dass man für sich einfach herausfindet, wie ticke ich denn, wie bin ich denn, und dann so sein System für sich anpasst und es in den eigenen Alltag integriert, dann kann das auch laufen, weil gesunde Ernährung, finde ich, muss alltagstauglich sein. Die muss zu mir passen und die muss irgendwie so mitlaufen. Ich muss darüber nicht mehr nachdenken müssen. Und dann funktioniert das auch.
Ja, ganz, ganz wichtig, ne? Ich habe auch witzigerweise mal Meal Prep probiert und habe genau, weil ich musste so lachen, gerade auch als du gesagt hattest, ja, dann dauert das genau 2 Wochen und dann läuft es auseinander so, ne? Genau das gleiche bei mir. Ich habe dann so Excel-Tabellen aufgemacht, aber ich musste in meinem Job schon so viel strukturieren und organisieren, dass ich dann wirklich an meinem Sonntag dann nach 3 Wochen wirklich keinen Bock mehr hatte, da zu stehen und 3 oder 4 Stunden die Woche dann vorzukochen und vorzubereiten. Was ich gemacht habe, ist dann so als Tipp vielleicht auch für die Zuschauenden und Zuhörern, dann ich habe mir eine Bio-Kiste bestellt, so, ne, also eine Gemüsekiste, wo ein bisschen auch, also Gemüse und Obst gemischt. Am Anfang musste ich mich erstmal dran gewöhnen, bin ich auch ganz ehrlich, beim Mann sagt immer, Mann, wir schmeißen so viel weg davon, bestell die doch wieder ab. Und habe ich gesagt, nein, ich kriege das hin, ich werde das schon verarbeiten, so, ne, und dann findet man irgendwann auch einen Rhythmus. Morgens zum Beispiel nehme ich da einfach eine Möhre raus, packe alles auch in den Kühlschrank, da hält's ja wenigstens eine Woche, schnibbel mir dann halt eine Möhre zurecht, dann habe ich zumindest schon mal irgendwie ein bisschen Gemüse, ne, dann vielleicht noch eine Tomate und noch ein Stückchen Paprika. Freue mich dann, dass ich zumindest das am Morgen geschafft habe. Und ich habe auch tatsächlich, weiß gar nicht, also wir werden nicht dafür bezahlt oder ich werde jetzt gerade nicht dafür bezahlt, dass ich das hier so als Empfehlung mache, aber es gibt ja auch Prep My Meal und das ist eine relativ gute, ausgewogene Geschichte, wenn ich halt wirklich 5 Minuten nur habe, ne? Also für Biopause und Essen, Kochen, so gefühlt, das hilft mir dann manchmal, um einigermaßen mich dann zumindest überwiegend mal gesund zu ernähren. Ich bin trotzdem auch noch weiterhin eine Naschkatze, das fällt mir wahnsinnig schwer. Aber ich habe auch schon, wenn ich spoilern darf, auf deinem Instagram-Kanal geschaut und du machst auch so ganz tolle süße Süßigkeiten Empfehlungen, ne? Und auch in deinem Buch. Also da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Das so als kleiner Einschub, meine 2 Cents jetzt kurz zu dem, was du gerade gesagt hast.
Und ja, oder Tiefkühlgemüse ist, finde ich, auch eine ganz tolle Option, weißt du? Einfach in den Tiefkühler hast du dein Gemüse oder was du jetzt zum Beispiel in deiner Gemüsekiste nicht verarbeiten kannst, kleinschneiden, schon portionsgerecht in den Tiefkühler rein, kannst du immer wieder benutzen.
Top, top, danke Bettina, mega. Und was dürfen Frauen sofort loslassen, wenn sie gesünder essen wollen?
Perfektionismus. Es geht auch immer 80% statt 120, oder? Also, dass man überhaupt mal reinkommt. Also, ich finde, ich habe das auch auf Instagram so viel, dann kommen Leute, die sagen, ich schmeiß jetzt alles um, aber dieses alles umschmeißen funktioniert halt meistens nur kurzfristig. Also, ich sag immer, fang mit dem an, was dir am einfachsten fällt. Also, wenn es für dich einfach ist, morgens dein Frühstück zu verändern, dir eine tolle Overnight Oats zu machen, das morgens einfach rauszunehmen und dann schön mit gutem Beeren zu toppen, ein bisschen schönes Granola vorbereitet zu haben. Und das ist das Einfachste für dich, dann fang mit dem Frühstück an. Wenn es für dich einfach ist, mittags was zu verändern, dann mach's mittags, wenn es einfach ist, abends. Also fang erstmal so stückchenweise an. Step by step. Ne?
Ja, total. Sehr gut. Und was wünschst du dir, dass Frauen fühlen, wenn sie dein Buch zuklappen?
Motivation. Also so richtig Lust, was zu verändern. Das wünsche ich mir.
Ja. Und was hat sich durch dieses Buch für dich persönlich verändert?
Also mir hat es auch nochmal Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, ich kann so ein schönes Buch schreiben. Die Leute kaufen das, die finden das toll. Also ich kriege auch super ganz tolle Rückmeldung zu dem Buch. Es gibt ja schon so einige Exemplare, die schon rausgegangen sind von den frühen Bestellungen und die signiert wurden. Und da kommt so viel zurück und das gibt mir also wirklich auch nochmal so, ja, es gibt mir halt schon ziemlich viel, muss ich sagen, dass ich merke, ich kann anderen Frauen wirklich helfen. Und die nehmen das an und die finden das gut. Ja, und das Buch per se ist für mich auch nochmal so eine Aufarbeitung für mich gewesen, ne? So meinen Weg nochmal durchzugehen, was hat mir wirklich geholfen, da sind ja auch so viele tolle, wertvolle Erfahrungen, irgendwie schlummern die da in mir. Und ja, dass ich die dann auch mit so einem Buch weitergeben kann, das ist natürlich ganz toll.
Ja, und auch gerade dein ganzes Know-how aus deiner Karriere, ne? Also du hast dich ja einfach mit Lebensmitteln von bis, also von super natürlich bis künstliche Lebensmittel mit allem beschäftigt. Und wer, wenn nicht du, kann hier dieses Buch perfekt schreiben? Also sehr vertrauenswürdig auch, genau. Und sage mal, was ist denn eigentlich dein Lieblings-Feel-Good-Food?
Ich muss sagen, ich bin ja totaler Suppenkasper. Also für mich, ich weiß, ich habe schon immer gerne Suppen gegessen. Und gerade wenn es draußen jetzt noch so, bei uns war es heute so nieselig kalt und dann so eine schöne, warme, cremige Suppe, das tut mir immer gut.
Ja, sehr cool. Und gibt's eine Lieblingssuppe, die du hast?
Ja, ich mag super gerne Kürbissuppe, weil man die so variieren kann, weißt du? Die kannst du mal so asiatisch machen, die kannst du eher frisch machen, indem du die auch noch mit so einem Korianderpesto machst. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, ob du die jetzt einfach ja in verschiedene Geschmacksrichtungen machst. Und das finde ich so die wandelbarste Suppe ever.
Ja. Okay, cool. Ich habe noch einen Kürbis, einen Hokkaido-Kürbis liegen. Das inspiriert mich jetzt direkt.
Gibt es auch ein ganz tolles Rezept in meinem Buch.
Und eine Sache, die Frauen über ihren Körper dringend noch wissen sollten, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest.
Dass Essen auch Medizin sein kann. Das ist uns oft gar nicht so bewusst, dass das, was wir essen, eher einen negativen Effekt haben kann, aber auch uns so positiven Effekt, ne? Dieses, das ist nicht irgendwie so ein dummer Spruch, Essen ist deine Medizin, sondern Essen ist wirklich was total Wichtiges für uns.
Total, total. Ja, sehr. Ich muss immer sofort an Zitrone, Knoblauch, Ingwer, Thymian. Und die anderen habe ich gerade vergessen. Das hatte eine Heilpraktikerin mir mitgegeben, um den Darm nach, ich glaube, ich hatte 5 oder 6 Antibiotika-Behandlungen gehabt, ohne dass ich informiert wurde, das ist auch schon einige Jährchen her, dass das halt auch auf den Darm schlagen kann, ne? Dass nicht nur die negativen Bakterien zerstört werden, sondern auch die guten. Das blieb mir auf jeden Fall noch sehr in Erinnerung. Deswegen kann ich das nur untermauern, dass Essen auch Medizin ist. Und antibakterielle Produkte, also Lebensmittel existieren, ja.
Auf jeden Fall, ja. Ballaststoffe total wichtig. Gerade auch, wenn es um den Darm geht, ne?
Ja.
Wir essen alle viel zu wenig. Genauso wie wir zu wenig Proteine essen, essen wir auch zu wenig Ballaststoffe. Also gibt da so die Empfehlung 30 Gramm pro Tag. Die meisten kommen auf 10 Gramm. Und unsere Darmbakterien haben sich halt sehr stark verändert, nicht nur über Antibiotika, auch über die Nahrungsmittel, die wir so essen. Ne? Und von daher, wenn man sich was richtig Gutes tun will, ist der Darm immer die Priorität Nummer 1, weil der Darm, der verdaut nicht so, einfach nur so, sondern im Darm sitzt unser Immunsystem. Und je besser mein Darm ist, umso besser ist auch mein Immunsystem. So besser kriege ich Östrogene wieder aus meinem Körper raus, dass sie nicht wieder rückresorbiert werden. Ne? Also der Darm ist was extrem Wichtiges für uns.
Wenn ich merke, meinem Darm geht's gerade nicht gut, was würdest du mir empfehlen?
Ja, es kommt drauf an, was heißt nicht richtig gut. Ne? Also bin ich jetzt wirklich schon in einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, da muss ich natürlich ganz anders rangehen, als wenn ich ich immer nur so Krumpel habe und eher mal so ein Blähbauch und solche Sachen, ne? Dann sage ich, dann wäre sichtlich warm essen statt viel Rohkost, dass der Darm sich einfach auch daran erstmal wieder gewöhnen kann. Auch dann, weil viele machen dann den Fehler zu sagen, okay, ich habe oft Blähung, ich muss ein bisschen was für meine Darmgesundheit haben und dann essen sie Tonnen von Rohkost. Das ist dann eher kontraproduktiv, weil wenn du zu viel reinkippst, gibt's auch wieder zu viel Reaktion. Das heißt, du musst Step by Step und langsam vorgehen. Das heißt, erstmal das Gemüse roh essen, gut gedünstet und dann erst später, ne? Genauso wie nicht sofort Tausende von Flohsamenschalen und Chiasamen essen. Ich denke plötzlich, oh meine Güte, was geht jetzt hier ab? Damit kann ich gar nicht umgehen. Ich habe gar nicht die Bakterien, um das alles zu verstoffwechseln. Ne? Und von daher wirklich mit warmem Essen starten. Das ist der wichtigste Tipp.
Ja, und ich hatte auch mal gehört, weil du gerade auch gesagt hast, so Rohkost in Mengen, das hilft dem Darm auch nicht. Der Darm verarbeitet doch Rohkost auch deutlich länger als gedünstetes, ne? Oder warmes Gemüse.
Das bleibt halt ewig drin liegen. Es fängt dann, gerade wenn du dann noch abends eine Riesenportion Salat isst, bleibt der so schön über Nacht und fängt dann an, so schön zu fermentieren und zu gären. Und am nächsten Tag hast du halt diese ganzen Geschichten mit Blähungen und alles noch viel stärker. Die Bakterienvielfalt im Darm hat sich ja auf das eingestellt, was es da noch so gab. Aber die Bakterien sind halt super wichtig für uns, weil die schützen unsere Darmschleimhaut. Wenn ich nur noch diese schlechten Bakterien dann habe, die viel Histamin bilden, die ernähren sich ja im Grunde genommen dann auch alle von unserer Darmschleimhaut, die futtern die weg. Und ich weiß nicht, ob du dich schon damit beschäftigt hast oder das so Leaky Gut kennst. Ne? Das heißt, ich muss erstmal wieder diese Bakterien langsam aufbauen. Die quasi die schlechten Bakterien dann wieder verdrängen. Und das dauert halt einfach. Und klar, da habe ich dann diesen Weg, ne?
Mega, Bettina. Vielen, vielen Dank. Okay, Balance bedeutet für dich?
Balance, das bedeutet für mich, dass ich mit mir auch im Reinen bin. Ne? Also, weil alles, wo ich immer an mir hader, an mir zweifle, Perfektionismus habe, dann kann ich nicht im Balance mit mir sein. Ne? Also von da ist es so dieses, ich bin fein mit mir. Das ist Balance für mich, ne?
Sehr schön. Und zum Schluss, was bedeutet für dich heute eine starke Frau?
Für mich bedeutet es wirklich, ich bin eine starke Frau, wenn ich für mich einstehe. Also wenn ich mich an die allererste Stelle setze, wenn ich mal so meinen Alltag, meine Gesundheit, all das betrachte, wenn ich dann für mich der wichtigste Mensch bin. Weil früher dachte ich, das ist Egoismus. Aber es hat gar nichts mit egoistisch zu tun zu sein, wenn ich mir so wichtig bin, weil das ist auch dann wieder Selbstliebe, Selbstachtung, ne? Und von daher ist für mich, ey, wir sollten alle uns an erster Stelle setzen.
Ja, vielen, vielen Dank. Liebe Bettina, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst hier im Podcast Starke Frauen. Und liebe Zuhörenden, liebe Zuschauenden, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dass auch ihr etwas lernen konntet. Und wenn diese Episode publiziert wird, dann haben wir auch den Link zum Buch hier unten in den Shownotes mit drin. Und damit ihr selber auch nochmal alles nachlesen könnt und auch die tollen Rezepte von Bettina euch anschauen könnt und auch nachkochen könnt und auf jeden Fall nochmal wisst, wie ihr euch antientzündlich ernähren könnt. Genau, alles Liebe, bleibt gesund und ja, bis zur nächsten Episode.